Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Nur Golf. Auf meinsportpodcast.de.
Wer hätte das für möglich gehalten? Die Maschine zeigt tatsächlich menschliche Züge. Bryson DeChambeau, der Longhitter des Golfzirkus, der bringt einen Abschlag tatsächlich nur auf 100 Yards und das völlig unabsichtlich und auch noch beim The Players. Und dem Turnier hat sportlich Justin Thomas den Stempel aufgedrückt und einem crappy year, wie er selbst sagt, bis hierher die positive Wende gegeben. Darüber sprechen wir und wir haben die Erklärung gefunden, warum Rory McIlroy derzeit so underperformt. Und natürlich sprechen wir auch über Antoine Rosner und seinen zweiten Sieg auf der European Tour binnen 3 Monate hier bei Nur Golf mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo.
Ja, gucken wir zunächst auf Bryson DeChambeau. Was hat der denn da gemacht beim The Players? Hat er den Ball tatsächlich beim Abschlag getoppt? Hat er so gespielt wie ich? Also 100 Yards, das schaffe ich auch.
Eine gewisse Ähnlichkeit ist dem ganzen Vorgang nicht abzustreiten, ja.
Ich sehe auch ähnlich massig aus, also mein Oberkörper ist mindestens genauso Popeye-mäßig wie, ja, also nicht ganz.
Gut, persönlichen Bezug mal außen vor gelassen war das tatsächlich, also es war deswegen noch faszinierender, weil Lee Westwood sich der Misere durchaus angeschlossen hat, also Bryson hat da seinen Ball also wirklich getoppt. Der arme Shot-Tracer war auch da so irgendwo auf dem Boden unterwegs und völlig überfordert, diesen Ball zu finden. Und hat den damit ins Wasser gehauen. Und Lee Westwood hat zwar den Ball nicht getoppt, aber den dann auch ins Wasser gesliced. Und insofern kamen die beiden also wirklich von diesem Loch 4 insgesamt mit einem Double Bogey auf Seiten Bryson DeChambeaus und einem Bogey auf Seiten von Lee Westwoods runter. Und ja, also das war wirklich, haben sie sich beide nicht mit rumbekleckert und es ist also auch Bryson DeChambeau, nachdem er, der hat ja den zweiten Schlag dann auch noch irgendwie versaubeutelt und war wirklich so von wegen so, what's happening here? Hat er buchstäblich gesagt, das sage ich übrigens auch, wenn ich solche Schläge mache und es ist irgendwie auf der einen Seite beruhigend zu sehen, dass das Menschen auf diesem professionellen Niveau auch passiert, auf der anderen Seite ist es natürlich eine Katastrophe, wenn das in der Schlussrunde vom The Players passiert und das hat nicht zuletzt auch, war mit eine Ursache dafür, dass sich Bryson DeChambeau da ziemlich aus dem ganzen Geschäft zumindest mittelfristig rausgeschossen hatte. Also da kommen wir dann sicher gleich noch drauf. Ich meine, der hatte am Schluss dann noch eine späte Blüte und ist dann wieder ein bisschen besser reingekommen, aber diese 4 hat ihm den Score schon ordentlich verhagelt und ihn da einfach aus der Spitze rausgenommen und ja, also es ist wirklich erstaunlich, dass sowas passiert und vor allen Dingen, dass es dann auch, dass sie es dann prompt auch nicht auf die Reihe kriegen, dann ab da so nach dem Motto Mund abwischen, gut, okay, hier, ich droppe jetzt und dann mache ich alles toll und gehe dann mit einem Bogey runter, sondern dass er dann wirklich die Folgeschläge auch noch komplett out of order irgendwie
macht. Naja, das wirkt nach. Ich meine, wenn er so überrascht war auch darüber, dass es eben passiert, dann kann man das schon verstehen, dass das selbst bei jemandem, der so kopfgesteuert ist wie ihm oder vielleicht auch gerade bei jemandem, der so kopfgesteuert ist wie er, dass da dann die Sache doch irgendwo nachwirkt. Auf jeden Fall hat es ihn letztlich tatsächlich, du hast es gesagt, quasi den Turniersieg gekostet. Er ist am Ende geteilter Dritter geworden mit einem Score von -12. Justin Thomas hat das Ganze gewonnen mit -14 und Lee Westwood, der ist alleiniger Zweiter geworden mit -13. Wenn die beiden da besser performt hätten an diesem Loch 4, ja, dann hätte es vielleicht alles ein bisschen anders ausgesehen. Aber du hast gesagt, Lee Westwood hat sich ein Beispiel an Bryson DeChambeau genommen. Meintest du jetzt ironisch natürlich, aber es gibt tatsächlich Menschen und Spieler, die sich ein Beispiel an Bryson DeChambeaus Technik nehmen, zum Beispiel an seiner Technik, die er gezeigt hat bei der US Open und seitdem irgendwie nicht mehr so viel auf die Reihe kriegen. Rory McIlroy.
Ja, wow, das war eine Dellingsche Überleitung. das ist tatsächlich bemerkenswert, weil Rory nach zwei, insgesamt nicht ergebniserfreulichen Runden den Cut nicht geschafft hat und in der Pressekonferenz dann gesagt hat, dass er sozusagen lügen würde, wenn er behaupten würde, dass es nichts damit zu tun hat, was Bryson DeChambeau bei den US Open gemacht hat. Es, damit meinte er generell seine, seine Versuche, praktisch mehr Geschwindigkeit rauszuarbeiten, was bei ihm ja phasenweise auch funktioniert. Er ist ja tatsächlich auf Brysons Range mit Distanzen, aber gerade zum Beispiel in der letzten Woche beim Arnold Palmer hat man ja gesehen, dass Bryson DeChambeau natürlich stabiler ist in dieser Hinsicht und seine Abschläge da, die berühmten 360 plus x Abschläge, auf die Bahn gebracht hat und dass Rory exakt an derselben Stelle, der kann das fast auch, aber das sind eben halt zwei missglückt. Das war der legendäre zweimal ins Wasser Drive von Rory McIlroy und das ist tatsächlich, also er kann natürlich theoretisch er kann natürlich sich an Bryson DeChambeau theoretisch ein Beispiel nehmen und versuchen, seine Schlägerkopfgeschwindigkeit und auch generell einfach seine Weite damit zu verbessern, aber er hat sich damit offensichtlich so ein bisschen auch von seinem inneren Schwerpunkt weggebracht. Das meine ich jetzt nicht körperlich, sondern eher einfach von der Stabilität her. Und ja, also das war schon bemerkenswert, dass er das so sagt. Er sagt halt, das haben ein Haufen Leute gesehen, was Bryson da bei den US Open gemacht hat. Und dann denkt man natürlich, naja, wenn das so quasi die Zukunft ist und wenn man so in Zukunft die Golfplätze spielen muss, dann hilft natürlich so ein bisschen Länge. Daraufhin hat er das eben versucht, bei sich selbst entsprechend zu trainieren. Und Bryson wiederum hat inzwischen jetzt darauf geantwortet, auf diese Aussage von Rory McIlroy und hat gesagt, I appreciate it, first off, das ist ja schon mal nett, und sagt, dass er natürlich eigentlich niemanden beeinflussen wollte. Wir wissen ja auch, dass der wirklich absolut sein eigenes Spiel spielt und für sich das Optimale da rausholen möchte. Und aber er sagt auch, dass er wusste, dass das natürlich einen Effekt haben würde und dass es da auch Nachahmer geben würde, die möglicherweise dann mit der ganzen Sache aber gar nicht so gut zurechtkommen und dass es also bei manchen funktioniert und bei manchen nicht so. Und das, was Rory jetzt gesagt hat, ist quasi eher so eine Ermunterung für ihn, auch einfach weiterzumachen und stachelt ihn irgendwie noch mehr an.
Mal gucken, wie es weitergeht und wer sich dann noch alles versucht, ein Bild oder ein Beispiel daran zu nehmen und dieses Bild dann nachzuahmen, das Bryson DeChambeau in jeder Hinsicht dann abgibt an diesem Top-Ball, also dem getoppten Ball über 100 Yards, wird sich hoffentlich dann keiner weiterhin ein Beispiel nehmen. Einer, der von sowas sich völlig frei gemacht hat, ist Justin Thomas. Der hat das Turnier nämlich am Ende gewonnen. Minus 14. Ich hatte es eben schon gesagt, vor Lee Westwood mit minus 13 und vor Brian Harman und Bryson DeChambeau bei minus 12. Und über Justin Thomas sprechen wir jetzt hier bei Nur Golf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Justin Thomas hat seinem bisher crappy year, wie er selbst gesagt hat, einen kleinen Turnaround gegeben. Wir hören mal in sein Statement von der Pressekonferenz.
Yeah, it's been bizarre. It was probably an understatement. It's been a crappy couple months. I've had stuff happen in my life I never thought I'd have happen. And losing Grandpa was terrible. And having to play a round of golf dealing with that, and then on top of that not playing well, it was a lot, and it took a lot on me mentally, but at the same time, that's just the way that it was. I had to figure it out and had to get over it, and if I wanted to come to these tournaments and have a chance to win, and then I need to suck it up and get over it. You know, if I wanted to throw a pity party for myself or feel sorry for myself, then there's no reason to show up. And I can stay home until I feel like I'm ready. But I felt like I was in a good enough headspace where I could play. I just wasn't playing well. And then And then once I wasn't playing well, it was kind of snowballing.
Und er hat diesem Jahr dann tatsächlich den Turnaround geschafft. Er hat ja jetzt eben auch nochmal diese homophobische Nummer gar nicht nochmal direkt erwähnt, aber die kommt ja auch noch dazu. Also es war auch vieles, was mental dann wirklich auf ihn eingewirkt hat.
Ja, der Ausgangspunkt war sein homophober Ausdruck, den er sich selbst bei einem schlechten Putt zum Jahreseröffnungsevent zugemummelt hat und der von den Mikrofonen aufgegriffen wurde. Daraufhin hat sich ja sein Klamottensponsor, also Ralph Lauren, ausgerechnet Ralph Lauren, natürlich eher so eine Ikone der LGBTQ-Bewegung, also nicht ausgerechnet, das war klar, dass er darauf reagieren würde, weil er eben das besonders empfindlich trifft. Insofern ging es damit schon los und Justin Thomas hat damit, das war so der erste Blow in so einer Außer-Golf-Richtung, der ihn erfasst hat. Ich meine, da gibt es andere Kollegen, die aus meiner Sicht weitaus krassere Sachen schon durchlebt haben. Da brauchen wir gar nicht mit Tiger Woods ankommen. Da gibt es auch andere mit Alkoholismus und was weiß ich was alles. Und also da, Golfer sind auch Menschen und die sind nicht frei davon, Dinge zu tun, die andere Menschen auch tun, die deswegen noch lange nicht toll sind. Und Justin Thomas hat da viel an sich gearbeitet, hat auf Anraten seiner Freundin sogar jetzt inzwischen sich psychologische Hilfe geholt und sich auch 4000 Mal inzwischen und auch ehrlich dafür entschuldigt, was er da gesagt hat. Und insofern kann man da eigentlich auch gespannt sein, wie das weitergeht, weil es ja so ein bisschen ein schwebendes Verfahren ist. Also da gibt es ja noch so eine kleine Hintertür, dass er vielleicht von Ralph Lauren gnädig wieder aufgenommen wird. Man weiß es nicht. Im Moment rennt er jedenfalls mit irgendwelchen T-Shirts rum, die mit City bestickt sind. Also Citibank hat er da jetzt drauf, aber natürlich jetzt keinen Kleidungssponsor, wie er ihn mit Ralph Lauren hatte. Damit ging es ja los und dann kamen die Rückschläge in Serie. Er hat dann auch nicht gut gespielt. Im Sport kannst du ja vieles übertünchen, wenn du dann einfach mal ein Turnier gewinnst. Dann sind irgendwelche Aussprüche eher mal vergessen, aber dann lief es halt auch golftechnisch nicht so wirklich, was ja auch damit zusammenhängt alles. Und dann gab es eben noch sowohl den Tod seines Opas, der ihm ja, also jeder Opa steht dem jeweiligen Enkel ja nahe, aber das hat ihn sehr getroffen, weil das auch mitten im Turnier passiert ist. Also er hat in der Nacht zum Sonntag praktisch erfahren, dass sein Opa gestorben ist, hat dann die Sonntagsrunde trotzdem gespielt. Hinterher gesagt, es war die schwierigste Golfrunde seines Lebens, weil er musste das machen, weil sein Opa das von ihm erwartet hätte. Und natürlich hat er sich da nicht besonders gefühlt. Und dann kam auch noch der Unfall von Tiger Woods, der ja wirklich eine Vaterfigur fast schon, nee, das Vaterfiguren hat er Gott sei Dank selbst genug in der eigenen Familie, aber wirklich ein Golfidol ist und mit dem er ein gutes Verhältnis hat. Also da kam ein Blow nach dem anderen und ich habe mir auch nur gedacht, meine Güte, der bräuchte jetzt einfach mal wieder ein richtig gutes Ergebnis, um mal wieder irgendwas auf der Bonusseite zu haben, auf der Habenseite und nicht immer nur so Schläge von außen zu bekommen. Und insofern freut es mich sehr, dass er das jetzt heimgeholt hat, wenn schon Lee Westwood es nicht geschafft hat. Natürlich wäre ich Team Westy gewesen, dass der jetzt, nachdem er letzte Woche Zweiter war hinter Bryson DeChambeau, dass er sozusagen dieses Turnier jetzt gewonnen hätte, hätte ich ihm sehr gegönnt. Aber Justin Thomas hat es auch wirklich sich erarbeitet.
Und ja auch eine tolle Statistik jetzt vorzuweisen. 14. PGA-Turniersieg war das. Er ist erst der vierte Spieler, der das seit 1960 geschafft hat, diese 14 Turniersiege einzufahren, bevor er das 28. Lebensjahr vollendet. Tiger Woods, Jack Nicklaus und Johnny Miller waren die, die es vor ihm geschafft haben. Und er ist auch der vierte Spieler, der das Players, ein Major und ein WGC-Event und einmal den FedEx Cup-Titel gewonnen hat in seiner Karriere zusammen mit Woods, Henrik Stenson und Rory McIlroy. Also das alleine zeigt schon mal, wie stark er dann auch schon überhaupt operiert auf der ganzen Tour. Und er hat noch einen Turnierrekord aufgestellt, nämlich den für die besten letzten 36 Löcher bei diesem Event. Da hat er eine 64 und eine 68 gespielt, also hat da im Grunde dann am Wochenende das aufgeholt, was er am Anfang Rückstand hatte. Er ist ja auch mit Rückstand in die Schlussrunde gegangen.
Ja, definitiv, was aber für ihn wohl jetzt eine ganz gute Ausgangsposition war. Und man hat ja gesehen, wie Bryson DeChambeau und Lee Westwood als hochfavorisiertes letztes Zweierteam, also als Schlussflight, in dieser Situation gekämpft haben mit sich und der Welt und dem Golfspiel im Allgemeinen. Und JT hatte da die etwas bessere Position des Jägers und hat einfach das genutzt. Und ich meine, er hatte am Samstag ja schon wirklich eine fantastische Runde gespielt und hat dann am Sonntag so gefühlt ein bisschen gebraucht, um das abzuschütteln, weil du tatsächlich, wenn du am Samstag so eine unglaubliche Low-Round spielst, wie er sie ja hatte, dann ist es schwierig, am Sonntag nahtlos anzuknüpfen. Und ich meine, die 64 vom Samstag war äußerst beeindruckend. Und Sonntag ging es dann erstmal nicht ganz so spektakulär los. Er hat bis zum Loch 8 gebraucht. Da hat er nur Pars gespielt, erstmal nur ein Bogey. Und ab der 9 ging es dann aber los wie die Feuerwehr. Da kam dann ein Stretch von 9 bis 12 mit Birdie, Birdie, Eagle, Birdie. Das kann man dann mal so machen auf dem Platz. Und insofern hat JT sich da von hinten durchs Feld arbeiten können und hat den beiden, die da im Schlussflight waren, auch entsprechend die Latte hochgesetzt und vor allen Dingen auch die wiederum unter Druck gesetzt, weil die ja wussten, JT ist schon drin und ist mit einem fantastischen Ergebnis drin.
Absolut. 7 Schläge nach der dritten Runde. Nee, vor der dritten Runde 7 Schläge Rückstand auf die Spitze gehabt, am Ende das Ding gewonnen. Also das zeigt mal, was er da tatsächlich geleistet hat. Und er vollendet oder ist jetzt im 6. Jahr in Folge auf der PGA Tour mit einem Sieg ausgestattet. Also der wandelt auf Woodschen und auch Johnsonschen, sagt man so, ja, Spuren.
Ja, und vor allen Dingen, du siehst das auch buchstäblich von außen. Ich meine, wir haben uns vorhin so fast so ein bisschen lustig gemacht über dieses Loch 4 bei Westwood und bei Bryson DeChambeau, aber das war ja tatsächlich so, dass die da also nicht nur an Loch 4, sondern auch sonst einfach massive Probleme hatten. Das sieht man ja daran, dass die ganz andere Rundenergebnisse spielen können. Und bei Lee Westwood, der hatte den ganzen Tag wirklich so ein bisschen einfach schon mit den Drives gekämpft, hat zwischendurch, das merkst du, wenn die Spieler so zwischendurch so Schwungtestbewegungen machen, das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Wenn du merkst auf der Schlussrunde, du sitzt nicht sicher auf den Drives und du stellst praktisch deine Schwungbewegung so ein bisschen in Frage, das äußert sich sofort im Ergebnis, hat man dann auch gesehen. Und auch Bryson DeChambeau hat irgendwie überhaupt nicht sein A-Game da parat gehabt. Westwood hat sich dafür, dass er eigentlich nicht gut gespielt hat, das muss man wirklich so sagen, noch am besten gerettet, weil er dann wiederum so entscheidende Putts gemacht hat, unter anderem auch an der 18, sehr, sehr, sehr cool, einen sehr langen Putt reingezogen, der ihm dann auch diesen alleinigen zweiten Platz gebracht hat und einen Haufen Kohle übrigens, weil es hier wirklich um viel, 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 viel Geld ging. Justin Thomas, 2,5 Millionen Dollar ungefähr, Lee Westwood auf Platz 2 mit 1,8 und Bryson DeChambeau auf einem geteilten Dritten dann schon nur noch 6-stellig, ist natürlich deprimierend.
Furchtbar.
Und ja, also insofern, und bei JT hast du einfach gesehen, auf der ganzen Runde, der hatte einfach sein Game beieinander und der hat wirklich wie ein Uhrwerk, der hat auch 17 Greens getroffen in Regulation, ja. was da normalerweise wirklich auf diesem Platz kaum möglich ist. 18 hatte jetzt noch keiner. Und das hast du gemerkt und auch letztendlich der Drive an der 18, ich meine, da ist jedem beteiligten Zuschauer das Herz in die Hose geplumpst, weil er den genau wie am Samstag war das genau dasselbe schon, unfassbar riskant links hat landen lassen, ist ja immer die Frage, was da von Absicht war. Und schon Samstag, da lag er noch näher fast am Wasser dran, also war fast exakt die gleiche Stelle. Und sein Gesicht, als er diesen Drive am Sonntag dann verfolgt hat, da ist er auch durch sämtliche Fegefeuer gegangen. Und auch die Zeichen der Erleichterung, die er hinterher gezeigt hat, sich da so an die Schulter von seinem Caddy gelehnt und so, puh, und überhaupt, da war er fix und fertig. Und aber das hast du halt, das kannst du auch machen, wenn du weißt, das Ding ist eigentlich stabil. Mein Spiel funktioniert, sein Eisenspiel war brillant. Er hat dann bei den Putts dann auch auf den Back 9 wirklich sehr, sehr gute Sachen abgeliefert. Und insofern, also JT hat sich das absolut verdient und die beiden anderen müssen sich eigentlich den Schuh anziehen, dass sie nicht mehr aus ihren Chancen und aus ihrem Vorsprung vor allem gemacht haben.
Vor allen Dingen, dass sie auch die paar Fünfs eben nicht so gespielt haben wie Justin Thomas, minus 14 in der Woche.
Ja, also das ist natürlich eine richtig coole Statistik. Ja. Der hat quasi nur auf den paar Fünfs dann gescored, wenn er mit minus 14 reinkommt, oder wie ist das? Nein.
Naja, aber auf jeden Fall hat er da letztlich das rausgeholt, was die anderen eben nicht hingekriegt haben. Und das musst du auf so einem Platz natürlich dann auch erstmal bringen.
Ja, und das war, wir hatten bei Westy und bei Bryson oft genug den Fall in der Schlussrunde, dass die mit Ach und Krach dann auf Par 5 dann noch das Paar gerettet haben. Also auch bei Westwood übrigens, wo du halt sagst, oh Kinders, ey, das waren hier die Chancen, um euch abzusetzen. Wenn ihr sowas liegen lasst, dann kommt halt gerne mal jemand von hinten und spielt eine Sonntagsrunde wie Justin Thomas. Und Westwood hat ja auch gesagt, dass er so ein bisschen, also äußerst grob zusammenfassend, dass er ja noch ganz zufrieden ist damit, was er noch rausholen konnte, weil er einfach das Spiel überhaupt nicht im Griff hatte am Sonntag. Und also ist nicht das Spiel im Griff, aber er hat einfach für seine Verhältnisse nicht gut gespielt und dafür hat das noch ganz gut rübergerettet, muss man ja auch wirklich sagen, im Vergleich auch zu Bryson. Aber er hat auch gesagt, wenn dann JT keine Fehler macht, ich meine, du kannst jetzt auch anfangen zu sagen, okay, Westwood ist ein Schlag hinter Justin Thomas. Wenn Westwood, wenn, ne, hätte, ja. Dann den Dreipart nicht gemacht hätte an der 17, hätten wir auch wieder ein anderes Spiel. Also es hat ja durchaus bis zum Schluss noch Chancen gegeben, dass einer von beiden oder sogar beide JT noch in den Playoff zwingen, zumindest. Und das haben sie einfach liegen lassen und dann ist es so. Dann musst du damit auch zurechtkommen, dann muss JT einfach bescheinigen, dass er eine richtig tolle Schlussrunde gespielt hat und sich das damit auch verdient hat.
Und zurechtkommen musst du ja mittlerweile dann auch wieder mit der Situation, dass ja doch sich ein paar Fans tummeln dürfen auf der Runde, und dazu hat auch Justin Thomas was gesagt.
It's not even remotely close. I can't even attempt to explain it. I mean, it's like having a money game with your buddies, and then it's like playing in front of 10,000 people. I mean, it's hard to explain, but it is such a, I mean, you're nervous. Like, you want to win the tournament when there's no fans, and you feel it. But the things that I felt out there today and those last couple holes are something that I haven't felt in a really long time because of all this. I mean, in over a year, probably since, like, Mexico last year. So it's just bizarre. I mean, the hair on my arms and neck and legs were standing straight up, walking to 17 green, and to have to play 5 to 8 yards for adrenaline just because of the fans in the moment on 17 and 18 and other holes. I mean, it's stuff that's so hard to explain, but it felt great. I mean, that's why we all play. That's why we all do this. But it did feel great to be able to execute and hit some great shots in front of those fans today.
Also das nochmal ein zusätzlich motivierender Faktor.
Ja, das ist ja das, was viele Spieler sagen. Ich behaupte ja immer, dass es auch einen Anteil von Spielern gibt, denen das unglaublich zu Pass kam, dass keine Zuschauer da waren, weil sie einfach in Ruhe ihr Spiel runterziehen können und keinen äußerlichen Einflussfaktoren ausgesetzt sind. Und genauso gibt es eben die andere Fraktion, zu der auch Rory McIlroy gehört, nach expliziter eigener Aussage, der halt auch sagt, ich hab so Probleme, mich da irgendwie zu motivieren oder nicht zu motivieren, aber irgendwie so diesen Kick zu kriegen, wenn die Fans nicht da sind. Also der ist so ein klassischer Spieler, dem das hilft. Tiger ist auch natürlich jemand, dem das gar nichts ausmacht, freundlich formuliert. Und JT lässt sich natürlich da auch gerne auf der Woge der Fans tragen. Und das gibt einen Push und damit musst du umgehen können. Und das ist auch das, JT hat auch diese letzten Löcher eben auch mit dieser Zuschauer, sagen wir jetzt mal, Beeinflussung, also mit diesem Mojo, was du letztendlich so ein bisschen übertragen bekommst, wenn die Zuschauer dir zujubeln, musst du ja umgehen können. Gerade an der 17 ist es fatal, wenn du dich davon dann, wenn du da nur so ein bisschen Adrenalin zu viel hast und dir der Schlag zu lang gerät. Ich meine, die 17, die war spiegelglatt, dieses Grün. Da haben wir in dieser Woche schon Dinge gesehen. Also wirklich toll eigentlich aufgekommene Bälle, die halt hinten wieder runterrollen. Wenn die Spieler sie nicht entsprechend zum Stoppen bekommen. Und damit ist einfach JT, das hast du dann gesehen, dass der in seinem Element war, dass der einfach auch weiß, wie das funktioniert auf der Tour, dass der Major-Sieger ist, dass der X-Turniersiege schon hat. Er hat das dann einfach ganz, ganz cool runtergespielt, bis auf, wie gesagt, die Reaktion nach seinem Drive auf der 18. Entschuldigung. Und insofern hat er da auf seine Erfahrungen und auch so mit seinen Emotionen da sehr gut mit umgehen können. Wer übrigens gar nicht gut mit der 17 umgegangen ist, das muss man kurz erwähnen, weil es tut mir furchtbar leid und ich leide mit ihm, aber es war halt einfach unglaublich lustig. Brandon Todd kam zu der 17 und hat an der 17 die Idee gehabt, dass er ja mal einen Shank produzieren könnte. Da ist es jetzt vielleicht ganz die falsche Wahl. Also, er hat es tatsächlich geschafft, 17 bis in dieses Inselgrün, wenn man das so vor Augen hat. Und da gibt es rechts von dem Inselgrün, auf was man idealerweise treffen sollte, zumindest ungefähr in die Richtung, gibt es nochmal ein ganz kleines, und zwar wirkliches Inselchen, wo ein Baum draufsteht und Blümchen und ein Kamerateam. Und er hat tatsächlich den so nach rechts verzogen, dass dieser Ball ganz, ganz kurz, ich weiß nicht, hat er sogar die Mauer getroffen, an diesem anderen Inselgrün. Und das wäre, also das war natürlich ergebnistechnisch für ihn Katastrophe und ist natürlich, tut einem dann auch ein bisschen leid, aber es war deswegen so lustig, weil wenn dieser Ball noch irgendwie einen Meter weiter geflogen wäre und auf diese Insel gelandet wäre, hätte er rein theoretisch mit dem Boot des Kameramanns auf diese Insel fahren können, um von dort aus diesen Ball zu spielen. Also wäre natürlich ein unglaubliches Spektakel gewesen. Soweit kam es dann nicht. Es war dann ein Ball ins Wasser und er hat dann entsprechend droppen müssen. Aber das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Also ich weiß nicht, auf der Insel liegen sicher so ein paar Amateur-Spielerbälle rum. Also dass ich dahin treffe, würde ich jetzt nicht ausschließen. Oder irgendwie einer von uns, in Anführungszeichen. Aber beim Turnier, großes, großes Tennis.
So war es. Und wieder ein tolles Event natürlich, The Players Championship 2021. Diesmal dann auch vollendet worden, beendet worden mit einem am Ende strahlenden Sieger, Justin Thomas. Und zu einem weiteren strahlenden Sieger kommen wir jetzt gleich nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Dann gucken wir nämlich auf die European Tour rüber zur Commercial Bank Qatar Masters und zu Antoine Rosner. Der hat nämlich dieses Turnier dort gewonnen und um den kümmern wir uns gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf das Commercial Bank Qatar Masters Education City Golf Club in Doha. Und wir schauen auf den strahlenden Sieger, auf Antoine Rosner. Minus 8 sein Score. Er gewann das Turnier vor Ganganjet Bula und vor Darren Fickert und Guido Migliozzi aus Italien, der nochmal eine richtige Aufholjagd machte auf der Schlussrunde und dann auch Antoine Rosner ziemlich das Leben schwer machte. Der konnte sich am Ende aber durchsetzen und war natürlich sehr zufrieden, wie er dann auch im O-Ton bei den Kollegen der European Tour erzählte.
Winning a golf tournament is just the best feeling in the world, so getting it done this way, such a big part on the last. I don't know what to say, even in my biggest dreams, I wouldn't have thought of anything like this. So, yeah, crazy, crazy round today.
Ja, und vor allem das Ende hat er eben schon angesprochen. Toller Putt, ein langer Putt aus 18 Metern über zwei Breaks.
Genau, und da dachte eigentlich, glaube ich, jeder inklusive meiner Wenigkeit, dass wir da auf ein interessantes Playoff zusteuern, weil, also ja, so ein Putt dann reinzuzirkeln, ist dann doch recht unwahrscheinlich. Und ich hatte auch bei Guido Migliozzi, der ja bis dahin in Führung lag und der, als er an der 18 war, das war aber schon eine Stunde her, der war ja ganz früh unterwegs gewesen, auch einen wirklich tollen Putt reingemacht hat, dachte ich mir noch, Mensch, wenn du an der 18 so einen tollen Putt wie Migliozzi machst, hast es eigentlich verdient, das Turnier zu gewinnen. Schauen wir mal, was noch kommt. Und Rosner hat es dann tatsächlich noch getoppt und hat, wie ich finde, noch einen schwierigeren Putt eingelocht und das also mit dieser Performance auf der 18, ja, also geben wir ihm dann doch die Trophäe sehr gerne.
Definitiv, obwohl eigentlich hat er den Grundstein für den Sieg, auch wenn er mit Rückstand auf die Schlussrunde ging, ja schon am Samstag gelegt, wo er trotz windiger Bedingungen eine 68 gespielt hat.
Ja, und der Wind war tatsächlich bei diesem Turnier auch echt krass, also das war ein erheblicher Einflussfaktor. Und die Spieler hatten zum Teil wirklich Mühe, damit umzugehen, weil du, also hast du es so richtig gesehen, dass die T-Shirts irgendwie dann im Wind gewackelt haben und zum Teil eben auch dann eine gewisse Unberechenbarkeit des Windes vorlag und dann tust du dir natürlich schwer auf so einem Platz. Und gerade am Samstag gab es viele, viele, viele Spieler, auch erfahrene Spieler, die da mal flockig in den 70ern lagen und keine Ahnung, als Beispiel ist Beispiel Jamie Donaldson mit einer 73, der nun wahrlich mit Wind auch umgehen kann. Und insofern war da die 67, die 68 von Antoine Rosner tatsächlich ein wahnsinnig gutes Tagesergebnis und hat den Grundstein tatsächlich gelegt, weil da haben viele Boden verloren.
Und jetzt muss man ja bei Rosner auch nochmal sagen, der hat jetzt 2 Turniersiege auf der European Tour auf seiner Seite, auf seinem Konto. Und zwischen diesen beiden Turniersiegen, da liegen gerade mal 6 Turnierstarts oder auch 3 Monate. Das erste Turnier seiner Karriere hat er bei der Golf in Dubai Championship gewonnen. Das ist, wie gesagt, noch gar nicht so lange her. Welche Rolle hat dieser Sieg, der erste Sieg beim zweiten gespielt? Dazu hat er bei der European Tour was gesagt.
I think for sure the first one helped a lot. I wasn't really feeling any stress down the stretch, so that's a good thing. I think 2-time winner on the European Tour is a pretty huge deal. So I'm just gonna enjoy the next few days now and enjoy as much as I can.
Das sollte er auf jeden Fall tun, natürlich den Turniersieg genießen, aber das zeigt schon mal, was wir auch öfter ja schon gesagt haben, hast du es einmal geschafft, dann kannst du es auch das zweite Mal. Also bei vielen Spielern ist es zumindest so, dass das die Nerven beruhigt. Gibt ja auch welche, die sind da die Ausnahme, diese One-Hit-Wonder.
Ja, also bei Rosner beeindruckt mich massiv, wie schnell der da durchstartet auf der European Tour. Und du hast es schon erwähnt, die Siege, die relativ kurz aufeinander jetzt gefolgt sind, der zweite Sieg jetzt. Das ist ein junger Typ, der ist ja jetzt wirklich, hat erst 2019 dann auf der Challenge Tour sozusagen das Ticket auf die European Tour gezogen, und da dann so rauszustarten, ist sehr beeindruckend. Und jetzt haben wir den zweiten Franzosen nach Victor Perez, der da ganz beträchtlich auf sich aufmerksam macht. Übrigens auch schon fast Richtung Ryder Cup jetzt irgendwie blickend. Also ich würde ja sagen, es ist noch zu früh für ihn. Ich würde ihm sozusagen gutmeinend wünschen, dass das dieses Jahr noch nicht jetzt ergebnistechnisch sich so hinbiegt, weil ich immer denke, also ein bisschen mehr Zeit, um sich noch zu entwickeln, um noch zu Erfahrungen zu sammeln, wäre schon wünschenswert, bevor man dann den Spieler, also ihn jetzt als wirklich jungen Spieler, jung im Sinne der Golfkarriere, dann da in Whistling Straits den Amerikanern zum Fraß vorwirft. Aber grundsätzlich ist das absolut ein Typ, der da für mich sehr großes Potenzial hat und der da vielleicht auch noch ganz beträchtlich auf sich aufmerksam machen wird in der Zukunft. Insofern bleibt zu beobachten, wie das Jahr jetzt läuft bei ihm. Und ich meine, wir haben eine große Anzahl von sehr, sehr guten französischen Spielern auf der European Tour. Und er ist definitiv einer, der da im Moment ganz, ganz vorne mitmischt.
Mhm, er hat auch gesagt, er war in Paris 2018 dabei als Zuschauer. Das hat ihm schon sehr gefallen. Also der Ryder Cup auf jeden Fall ein großes Ziel. Weil von welchem Golfer ist es das nicht, wenn er denn in der Lage ist oder von seiner Herkunft her qualifiziert ist für das Turnier, da mal dabei zu sein, also ein Europäer ist oder eben ein US-Amerikaner. Aber das ist natürlich was er sich vorgenommen hat. Aber ich denke auch, aber wenn er noch 1-2 Turniere gewinnen sollte und sich da natürlich über das Ranking qualifiziert, dann hat er es verdient. Und dann, glaube ich, muss er sich auch gar nicht erst groß irgendwie eingrooven. Dann ist das eben so. Und er kann ja mit Druck auch ein bisschen umgehen. Das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Druck. Aber wie lernst du es, wenn du nicht gerade gefordert wirst?
Ja, das schon. Nur ich finde tatsächlich, es schadet einfach überhaupt nicht, wenn du als Ryder Cup Spieler mal auf der Tour gespielt hast, also auf der PGA Tour mal spielen konntest. Und das ist jetzt was ihm noch total fehlt. Insofern ist es jetzt meiner Ansicht nach, wäre es ein bisschen früh. Auf der anderen Seite, wenn du so einen jungen Spieler mit dabei hast, der gerade die Bäume ausreißt auf der European Tour, sei es auch jetzt gerade nicht in Europa, sondern fernab des Kontinents, wenn du natürlich da einen Mordslauf hast, natürlich, ich meine, musst du ihn sowieso mitnehmen und kann man ihn natürlich als stürmischen Rookie zum Beispiel einem Lee Westwood an die Seite stellen, der ihn dann da durch den Ryder Cup lotst. Das ist alles denkbar, aber ich glaube, da sind wir unserer Zeit jetzt gerade 3 Schritte voraus.
Bleiben wir im Hier und Jetzt. Das ist viel wichtiger und genau. Vor allen Dingen müssen wir noch auf die Deutschen gucken, auch wenn es da nicht wirklich viel zu berichten gibt. Max Kiefer hat immerhin den Cut geschafft. Das ist der erste Cut in dieser Saison. Also ein paar Punkte hat er dann einfahren können fürs Race to Dubai. Aber es hätte auch durchaus mehr sein können, wenn er dem Trend der ersten Runde gefolgt wäre bei dem Turnier. Der hat mit einer 67 eröffnet und danach ging es dann ja stark angefangen, stark nachgelassen.
Ja, also dann 75, 74, 73 von Freitag bis Sonntag, das ist einfach nicht genug. Also ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht genug von ihm gesehen habe, um das einschätzen zu können.
Er war nicht im Bild, wir nehmen es vorweg.
Ja, also es sind einfach zu viele Bogies und auch Double Bogies auf der Scorekarte. Den Sonntag hat er noch relativ ereignislos gestaltet, aber auch mit einem Bogie und einem Double Bogie auf den Back Nine. Und insofern, ich könnte mir vorstellen, dass er auch mit diesen Windbedingungen wie alle anderen zu kämpfen hatte und vielleicht auch besonders zu kämpfen hatte. Trotzdem ist dieser geschaffte Cut schon mal irgendwie ein erster guter Schritt. Es gab jetzt ja durchaus auch erfahrene Spieler und hochdotierte Spieler, die genau diesen Cut verpasst haben. Und insofern, hilft nichts. Einfach weiterkämpfen und beim nächsten Turnier wieder angreifen.
Und aus deutscher Sicht haben zum Beispiel Sebastian Heisele und Bernd Ritthammer den Cut dann leider verpasst. Für die hieß es dann nach Hause fahren, beziehungsweise zum nächsten Turnier fahren nach diesem Wochenende oder vor dem Wochenende sogar noch. Das Wochenende durften sie ja dann nicht mehr mitspielen. Und das nächste Turnier auf der European Tour sind dann übrigens die Magical Kenya Open in Nairobi. Die werden dann in dieser Woche ausgespielt. Und auf der PGA Tour, da gibt es die Honda Classic. Und alles dazu hört ihr dann natürlich am Montag hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Da blicken wir dann ausführlich drauf zurück auf das, was am Wochenende sich dann bei diesen Turnieren ereignet. Desiree, vielen Dank.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.